Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, seid bei Orange Relationship. Und wie ihr schon auf dem Thumbnail gesehen habt, werden Helbe und ich gleich auf Kritik gegen Bitcoin eingehen. Aber ja, noch kurz was vorweg. Ich war bei Helbe, ich habe ihn besucht, natürlich im Rabbit Hole. Und ihr seid ja selbst im Rabbit Hole. Und nun, da kann es ja manchmal etwas dunkel zugehen. Und da hat man dann das Problem, dass wenn man ein Video macht, dass man das dann vielleicht nicht entsprechend seinen Erwartungen schneiden kann. Aufgrund der doch relativ schlechten Lichtverhältnisse im Rabbit Hole. Von daher vergebt uns, dass ihr gleich im Nachfolgenden nur ein Standbild seht und nicht, wie wir uns bewegen. Aber wir glauben, dass der Inhalt trotzdem spannend und interessant ist und dass die Kritik, die da geäußert wurde, auch Kritik ist, die häufig an Bitcoin herangetragen wird. Von daher haben wir uns gesagt, doch, wir möchten das Video bzw. den Inhalt mit euch teilen und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ihr quasi kein Video seht, sondern ein Standbild. Aber wie gesagt, ich glaube doch mit relativ spannendem Inhalt. Okay, viel Spaß dabei. Heute bin ich im Kaninchenbau, wie ihr seht, aber ich bin hier nicht allein. Ich bin quasi im Kaninchenbau eingeladen worden, nämlich vom lieben Helper.
Servus. Hi.
Moin. Moin. Ja, gemütlich hast du es hier. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Bisher sehr schön. Ich hatte mich mit jemandem auf Twitter geschrieben, der so ein paar Aussagen von Bitcoinern gebracht hat und gesagt hat, ja, das ist so Maximalisten-Bullshit. Na, er hat das genannt Bitcoin-Jokes aus der BTC-Bubble und das waren insgesamt 8 Punkte. Und ich wollte da eigentlich mal alleine ein Video zu machen. Ich wollte mit ihm so ein Streitgespräch machen, da hat er aber keine Lust zu gehabt. Und ich wollte es nicht unkommentiert stehen lassen. Und da habe ich mir gedacht, okay, machst du mal ein Video zu. Aber dadurch, dass ich jetzt hier im Rabbit Hole eingeladen bin, haben wir uns gedacht, komm, wir machen zusammen mal ein Video und wir gucken uns diese 8 Punkte mal an, wo quasi jemand sagt, dass da Bitcoin-Maxis einfach übertreiben, übers Ziel hinausschießen oder einfach wirklich kompletten Bullshit erzählen. Und wir gucken uns die Punkte mal an und würden die mal kommentieren, beziehungsweise mal aus unserer Sicht, warum das aus unserer Sicht halt kein Bullshit ist und vielleicht auch, was damit eigentlich vielleicht auch gemeint wird und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen falsch kommentiert wird. Wir können ja mal mit dem ersten Punkt anfangen, nämlich Bitcoin ist kein Krypto. Und das ist ja so eine Aussage, die wir immer wieder bringen. Es gibt Bitcoins, es gibt Shitcoins, nicht Blockchain ist wichtig, sondern Bitcoin ist wichtig und so weiter. Also dass wir den Fokus immer wieder weg von diesen ganzen Altcoins hin auf Bitcoin lenken. Helber, warum würdest du sagen, dass Bitcoin kein Krypto ist? Oder wie würdest du es einordnen, die Aussage?
Also das ist natürlich so, Krypto bedeutet ja, dass es etwas halt verschlüsselt ist oder das ist ja bei Bitcoin auch. Das heißt, Bitcoin ist ja eine Kryptowährung. Also kann man eigentlich sagen, Bitcoin ist halt ein Krypto. Also richtig, ja. Passt eigentlich. Aber genau. Warum sagen wir es trotzdem nicht?
Ja, genau. Wir sollten vielleicht auch mal sagen, wir hatten, als wir uns da so ein bisschen darüber unterhalten haben, schon so off-cam quasi über die Punkte, da hatte ich gesagt, naja, eigentlich streng genommen ist ja dann vielleicht auch mein Bankaccount Krypto, weil da eine Kryptografie natürlich drin vorkommt.
Kryptobank, ja.
Ja, aber ne, also normal, wenn ich mich halt irgendwo einlogge, so ist jetzt mein normaler Bankaccount auch Krypto, obwohl da Kryptografie drin vorkommt. Also von daher, ja klar, Bitcoin ist Krypto, aber was wir halt eigentlich damit meinen, ist, dass es sich halt eben von allen anderen Coins abhebt und damit quasi der Lösungsansatz für Geld ist, ein wirklich dezentrales System, was sich nicht vergleichen lassen sollte oder in einen Topf geworfen werden sollte mit halt all den anderen Startups.
Genau, das ist das Problem. Wenn man an ein Krypto denkt, denkt man an halt Bitcoin und dann gibt es ja noch 1000 verschiedene andere Coins.
Gut, die dann noch Altcoins heißen,
genau, Alternativ-Coins, ne? Ja, zu Bitcoin und sind dann auch noch viel, viel besser.
Ja.
Das Problem ist natürlich nur, dass diese anderen Projekte sind hauptsächlich Scams, jetzt Betrug oder halt Pump and Dump. Und auch jetzt Betrug zum Beispiel. Bestes Beispiel bei Solana. Das ist so, dass die halt sagen, so dass sie halt dezentral sind, aber so, dass ständig die Blockchain halt ausfällt und müssen sie es über halt Discord neu wieder fixen. Das ist halt nicht halt dezentral, weil halt irgendwelche Entwickler da einfach die halt Blockchain anhalten können und das ist halt das Problem. Das ist so, dass bei den ganzen Kryptowährungen und nicht Bitcoin ist halt wirklich 99,999% irgendein Scam, ja, auch jetzt Betrug. Und das Problem ist natürlich, die breite Masse das halt auch nicht versteht. Also, oder halt auch gar nicht sieht, weil man muss sich erstmal wirklich damit sehr, sehr aktiv halt auch beschäftigen, warum etwas jetzt nicht dezentral ist zum Beispiel. Ja. Oder warum, wenn man etwas, also wenn man sich die Blöcke schnell macht oder dass man viele Transaktionen pro Sekunde macht, dass es dann nicht dezentral oder nicht sicher sein kann. Und halt das wirklich abzugrenzen, also Bitcoin von den ganzen Betrugsmaschen, sagen wir halt Bitcoin und nicht Krypto.
Ja, genau. Es ist dadurch trotzdem legitim, denke ich. Das kriegt so ein bisschen ist vielleicht so ein bisschen extrem und dadurch muss man auch drüber nachdenken, wenn man durch so ein irgendwie Altcoin-Projekt vielleicht kommt. Aber inhaltlich natürlich vielleicht nur so halb richtig, weil wir damit eigentlich sagen wollen, hey, vergleich doch Bitcoin nicht, vergleich, nimm Bitcoin bitte als Rohstoff und nimm das andere. Ja, gerne als irgendwie Startup-Projekte oder irgendwie.
Es sind eigentlich Aktien, so kann man es sehen. Und Bitcoin ist halt ein Rohstoff. Weil halt niemand einzeln da jetzt etwas entscheiden kann oder die Blockchain einfach anhalten kann. Das ist bei anderen Projekten meistens der Fall.
Ja, und da ist die Aussage eigentlich von wirklich richtig, aber es ist halt häufig so, dass wir irgendwie lesen, okay, hier, die haben jetzt Krypto als Zahlungsmittel genommen und dann sagt dann einer, ja, bitte nicht Krypto, sondern halt, wir wollen ja Bitcoin. Also ich glaube, da wollen wir das dann halt einfach immer wieder abgrenzen und dadurch kommt dann so eine Aussage zustande, die halt vielleicht inhaltlich an der einen oder anderen Stelle ja ein bisschen falsch ist vielleicht, aber das Richtige im Kern meint und da vielleicht auch zum darüber nachdenken anregt, ne?
Ja.
Kommen wir mal zum zweiten Punkt, nämlich Bitcoin wurde entdeckt. Also derjenige hat eben auch gesagt, das ist totaler Bullshit, Bitcoin wurde doch nicht entdeckt, Bitcoin wurde einfach erfunden, geschaffen quasi.
Ja.
Würdest du dem zustimmen, wurde Bitcoin entdeckt?
Das ist schwierig, das ist die Frage, wurde es entdeckt oder erfunden? Also das ist so, jein und ja, würde ich sagen, ja und nein. Also entdeckt kann man halt so halt sagen, es wurde eine digitale Knappheit entdeckt. Aber man kann natürlich aber auch sagen, das wurde erfunden, weil jemand natürlich das programmiert hat. Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, wie ist das mit einem Flugzeug? Wurde ein Flugzeug entdeckt, also dass Dinge fliegen können, oder wurde ein Flugzeug erfunden?
Ja,
also das ist eher von der Definitionssache her.
Man könnte vielleicht so argumentieren, dass wenn es einen hinreichenden, einen tiefen Impact in die Gesellschaft hat, dass es dann eher eine Entdeckung war. Aber dann ist die Frage mit dem Flugzeug auch, wurde das Flugzeug entdeckt? Ha, ich weiß es nicht. Also das ist tatsächlich eine sehr philosophische Frage und ich verstehe auch, dass sich dann vielleicht dann jemand daran stört, der dann sagt, na, es ist halt eine Technologie und die wurde erfunden, egal welchen gesellschaftlichen Impact es hat. Mhm. Kann man so stehen lassen, ne? Es ist halt wirklich die philosophische Richtung, von wo man es betrachtet. Ich würde es beides nicht als wirklich falsch sehen. Es ist einfach ein bisschen, wie man sehen möchte.
Es ist ja wie, keine Ahnung, wenn man irgendwelche seltene Steine entdeckt. Es ist so, dass es die halt vorher zwar gab, aber dass man die zum ersten Mal jetzt gefunden hat. Da kann man natürlich halt sagen, Bitcoin halt gab es vorher nicht. Also wurde Bitcoin nicht entdeckt, sondern erfunden. Aber das ist
ja, es ist super schwierig. Ich finde es so ein bisschen ähnlich wie die Debatte, wurde Mathematik entdeckt oder erfunden?
Genau, ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Na? Da kannst du für beide Richtungen eigentlich irgendwo argumentieren und ganz im Endeffekt weiß ich es auch nicht. Also ja, glaube, kann man auch hier so stehen lassen, ne? Der dritte Punkt ist wirklich spannend und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir da wirklich auch am meisten zustimmen würden, dass es halt ein bisschen übers Ziel hinaus ist. Nämlich Bitcoin ist das fünfte Element. So, ja, okay, also als wir uns so unterhalten hatten darüber, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gelesen, ne?
Also ich habe das auch noch nie gehört. Also ich weiß nicht halt, wer das sagt. Deswegen würde ich sogar sagen, das ist ein Witz.
Ja, also keine Ahnung, ne? Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und
Bitcoin.
Ja,
klar, man kann schon sagen, dass sozusagen, also wenn sozusagen ist das so, dass man halt so sagt, dass diese vier Elemente sagen, die Welt halt ausmachen, aber ich meine, bei Bitcoin ist das ja eher so, Bitcoin macht die Gesellschaft aus, so könnte man das wahrscheinlich argumentieren, aber sozusagen direkt so als fünftes Element, jein, also da da würde ich eher sagen, Bitcoin ist die achte SI halt Basiseinheit und sowas,
ja,
halt,
aber ja, fünftes da bin Element, ich voll dabei, ja, das, da, schwierig. Da passt es gut rein, ne? So die achte SI Basiseinheit, das
ein Maßstab,
ja, das macht, Wert, genau. Genau, das müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, genau, als Maßstab für einen Wert, ne? Also quasi, ich weiß genau, wie lang ein Meter ist und so weiß ich dann genau, wie viel etwas wert ist, weil es quasi nicht verwässert werden kann und damit halt immer gleich bleibt, also wie ein Maßstab, den ich einmal definiere. Mhm. Da kommt man hin, da wäre ich voll dabei, aber fünftes Element, ich glaube, das ist dann vielleicht, was derjenige dann eher so aufgeschnappt hat, vielleicht mit so einem Tweet entsprungen und da müssen wir uns wahrscheinlich schon ein bisschen verrenken, dass wir da dann hinkommen. Und
ich habe das vorher auch noch gar nicht gehört, dass das halt irgendwer sagt. Also.
Falls ihr es wisst, ja. Vielleicht gibt es Artikel zu, vielleicht ist das total logisch. Das vierte allerdings, dem stimmen wir vollkommen zu, nämlich Bitcoin bringt Frieden. Magst du das mal für uns einordnen?
Ja, also das ist, also im Grunde halt auch jetzt wird so gesagt, oder so, dass man so jetzt argumentiert, dass wenn man jetzt halt einen Krieg führt, dass das extrem teuer ist. Das heißt, man muss ja sehr viel Geld halt aufbringen, man muss halt Waffen herstellen. Das Problem ist natürlich, wenn das Geld irgendwann alle ist, kann ich nicht weiter kämpfen. Und wenn wir uns das angucken, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg wurde der Goldstandard halt aufgehoben, also ein Geld, was in der Menge eigentlich hart war, also was man nicht einfach so jetzt erweitern konnte. Naja, und vielleicht in den ersten ein, zwei Wochen, oder ich weiß es jetzt nicht genau, halt auch wieder Abstand war, auf jeden Fall sehr, sehr, auch jetzt halt zu Beginn, wurde der Goldstandard aufgehoben und dann gab es einen Fiat-Staat, also Geld, wo der Staat einfach das aus dem Nichts erschaffen konnte. Dadurch ist es so, dass man die ganzen Kriege sehr, sehr lang auch finanzieren kann, bis wirklich eigentlich die Währung komplett tot ist oder wertlos geworden ist. Wenn man sich jetzt so jetzt überlegt, dass es wirklich nur eine harte Währung gibt, was man auch jetzt nicht einem stehlen kann, also halt was man den Menschen nicht wegnehmen kann, wie das bei keinem Gold halt der Fall war, dann ist es so, dass der Staat nicht einfach neues Geld aus dem Nichts erschaffen kann. Und so in der Theorie ist es so, dass es rein wirtschaftlich oder rein finanziell sich überhaupt nicht lohnt, ein anderes Land halt zu attackieren. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn alle plötzlich Bitcoin benutzen, dass wir den Weltfrieden haben. Hm. Das heißt nur, dass es einen möglichst großen Anreiz gibt, friedvoll halt zu sein, weil du kannst das Geld nicht einfach neu erschaffen. Das heißt, wenn du wirklich jemand jetzt ein anderes Land jetzt ja attackierst, läufst du halt in Gefahr, dass du die Bitcoin nie wieder siehst, weil du die für Waffen benutzt hast oder halt verwendet hast. Und wenn der im Krieg halt endet, weil du halt nicht mehr Geld hast, dass deine ganze Wirtschaft einfach im Brach liegt und dann hast du ein großes Problem.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, was du sagst. Also hast du ja eben auch gesagt, dass sich ein Krieg quasi nicht so lang so einfach finanzieren lassen würde, ne? Denn, aber deswegen fand ich das auch interessant, dass der Tweet-Schreiber das so verallgemeint, weil bringt Frieden, weil ganz ehrlich, also da, ich glaube, das ist sehr einfach zu sehen, dass Bitcoin dann wirklich auch Frieden bringt. Es wird dann nicht, wie du auch sagst, dann nicht wahrscheinlich der Weltfrieden sein, weil du wirst immer noch mal jemanden, der ideologisch getrieben ist. Also nicht jeder Krieg ist aus ökonomischen Anreizen entstanden. Und auch wenn vielleicht Länder gesehen haben, sie können da jetzt keinen Plus mehr machen, weil sie auch ne, so viel Ressourcen schon verwendet haben, haben sie es dann trotzdem gemacht, vielleicht einfach des Machens willen. Ne? Also da geht es ja auch um komplexe Machtstrukturen und solche Sachen. Von daher muss man aber trotzdem, denke ich, sehen, dass mit einem harten Geldsystem es einfach viel, viel schwieriger ist, gerade halt über lange Sicht einen Krieg zu finanzieren. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, und deswegen fand ich das interessant, dass das in dieser Liste auftaucht, eigentlich auch sehr einfach und wirklich auch sehr logisch. Also ohne da jetzt irgendwie.
Und vor allem, wenn man sich das mal so jetzt überlegt, zum Beispiel eben im Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass die Deutschen, zum Beispiel Polen und halt andere Länder, halt überfallen haben. Und wenn sie halt geschafft haben, das andere Land halt einzunehmen, kamen sie wieder jetzt an das Gold halt ran. Also es ist so, dass sie an dieses wertvolle Geld halt jetzt rankamen. Mhm. und konnten es verkaufen, konnten dadurch den Krieg weiterführen. Mhm. Wie ist das jetzt ja, bei den Bitcoin? Da ist es so, dass einfach zum Beispiel Polen sagen einfach, ja, so dass wir einfach mal kurz schnell eine Bitcoin-Transaktion machen, an irgendeinen Typen, dem wir halt jetzt auch vertrauen und der sitzt in Afrika, keine Ahnung wo. Und dann kannst du zwar in das Land jetzt einmarschieren, aber du kommst halt nicht an das Geld ran.
Ja.
An das ganz große Vermögen des Landes. Und das ist sozusagen auch ein extremer Vorteil, warum es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, in irgendwelche andere Länder halt einzumarschieren. Klar, irgendwelche Rohstoffe, Öl und sowas.
Genau, klar.
Aber halt jetzt nicht mehr dieser monetäre Wert, den du einfach stehlen kannst.
Ja, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Genau, also ich glaube, es ist wirklich wichtig auch zu sagen, hey, nur weil jetzt Bitcoin Standard heißt es nicht, jetzt wird alles in, also das glaube ich tatsächlich nicht. Dafür sind wir Menschen auch zu machthungrig und zu, also es ist ja nicht alles ökonomisch, aber auf jeden Fall doch, es bringt deutlich mehr Frieden.
Ja.
Vielleicht ja auch so ein Frieden bei Menschen eher so ein bisschen, ne? Die vielleicht etwas weniger aus dem, im Hamsterrad sein müssen, die einfach eher mehr ein Sparvehikel haben, das heißt auch so ein bisschen mehr Frieden in die Gesellschaft, so ein Stück weit, so eine etwas innere, mehr Ruhe.
Ja, genau, es ist ja so, dass durch ein hartes Geld gibt es den Cantillon-Effekt nicht mehr, das heißt, das ist so, dass einfach man nicht einfach Geld aus dem Nichts erschaffen kann und der Cantillon-Effekt besagt halt, dass dieses neu erschaffene Geld dann hauptsächlich an die Reichen halt geht. Deswegen ist es so, dass wir das auch sehen, das kann ich mal so jetzt einblenden. Bis 1971 hatten wir einen Goldstandard, also jetzt ein hartes Geld, was man nicht einfach so aus dem Nichts erschaffen konnte. Und ab 1971 hatten wir den Fiat-Standard. Und da ist es so, dass wir sehen, dass wirklich ab dem Jahr, also ungefähr ab diesem Jahr, ist es so, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.
Ja.
Und wenn man sich so jetzt überlegt, ist es natürlich so, dass sozusagen dadurch auch heute auch sehr viele Menschen in Armut leben und halt wenige Menschen extrem reich sind. Das sind natürlich extreme Spannungen. Dadurch ist es so, dass mehr auch Gewalt entsteht, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist auch höher. Ja. Und bei einem harten Geld ist es so, dass halt die Schere immer irgendwann sich so ein bisschen angleicht. Mhm. Und dadurch ist es so, dass soziale Spannungen weniger auftreten und dadurch hoffentlich, also rein spieltheoretisch auch weniger Gewalt.
Krieg. Ja, aber da ist vielleicht im kleinen Rahmen auch genau das, was wir eben auch gesagt haben, da wird es wahrscheinlich dann trotzdem auch lokale Konflikte geben,
natürlich. Ja, aber halt weniger.
Weniger, genau. Ja. Der fünfte Punkt auf unserer Liste ist, Bitcoin ist digitale Energie und das ist totaler Unfug, laut dem Tweetschreiber. Wie siehst du das denn?
Ist halt die Frage, ich meine, was ist Energie? Ich meine, Energie bedeutet ja, dass du halt Arbeit verrichtest. Und ja, digital heißt ja, es ist in der Welt der Information. Also zum Beispiel, es steht etwas auf der Liste. Es ist natürlich die Frage, hey, wie können Nullen und Einsen oder, keine Ahnung, das Wort Apfel auf einer Liste Energie halt verrichten? Und wenn man sich das mal so jetzt überlegt, es ist so, dass wir jetzt arbeiten, das heißt, jetzt halt auch jetzt richtig halt physische Energie halt aufbringen, für ein Geld. Und das Geld ist ja nur eine Information über meine geleistete Energie und Zeit. Das heißt, auf dem Blatt Papier oder in der Blockchain oder in der Liste steht halt drin, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel 5 Bitcoin. Und es ist so, dass sozusagen diese 5 Bitcoin jetzt digitale Energie sind, also wenn ich jetzt wieder einlöse, ist es ja so, dass ich, ist es ja so, dass halt auch jetzt jemand für diese Information arbeitet. Und der so kann man sich das halt irgendwie vorstellen.
Genau, ja, ich glaube an der Stelle, das ist sehr gut gesagt, definitiv. Wenn man jetzt so von der physikalischen Richtung sieht, mit Energieerhaltungssatz, dass Energie nur von eine Form in die andere umgewandelt wird, dann ist es natürlich so, dass jetzt die Miner die elektrische Energie in Wärmeenergie umwandeln und jetzt nicht in eine physikalische, digitale Energieform.
Mhm.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es das, was er selber gesagt hat, dass quasi die Arbeitsleistung, die Leistung, die ich verbringe, dass die halt quasi digital abgespeichert wird und das halt ja auch eine Form von Energie ist. Nicht unbedingt im Rahmen des Energieerhaltungssatzes. Es ist wie so ein, Ja, wie so ein Nebenprodukt von dem noch, ne?
Es ist so, dass halt diese Information schafft es wieder, also es so, dass man mit dieser Information echte Energie halt wieder halt sich halt kaufen kann. Du erzeugst Strom, du verkaufst ihn, bekommst dafür Bitcoin und mit halt diesem Bitcoin kannst du wieder Strom kaufen. Das heißt, so, dass man schon halt so sagen kann, dass da jetzt Energie im digitalen Raum, also eigentlich nur auf einer Liste gespeichert wurde. Auch wenn das irgendwie ein bisschen, also obwohl das rein ja physikalisch eigentlich gar nicht geht, aber es ist ja, also ein Geld ist ja nur ein Konstrukt der Gesellschaft, dass ich habe dir was geleistet und du leistest für mich später was, also in der Zeit später was.
Aber es ist ja auch so, wenn ich jetzt Energie aufbringe, um zum Beispiel Aluminium zu schmelzen, um damit dann irgendwas zu bauen, dann thermodynamisch nehme ich zum Beispiel elektrische Energie her, um dieses Aluminium zu erhitzen, also in Form von Wärmeenergie. Aber so ein Stück weit gebe ich natürlich die Energie auch in das Aluminium quasi, um ja damit dann auch wieder etwas zu bauen, beziehungsweise mich würde ja dafür auch wieder irgendwie eine monetäre Gegenleistung bekommen oder so. Also von daher, ich glaube, diese Begrifflichkeit Energie muss man da aus mehreren Sparten sehen. Und das war, was du gerade gesagt hast, wenn ich Energie von einer Form in eine andere umwandle, kann ich ja nie mehr als eins. Da hätte ich ja ein Perpetuum mobile und ich habe ja immer Verluste, wenn ich diese Energien umwandle. Und so ein bisschen könnte man ja vielleicht auch diese Volatilität und so im Bitcoin damit begründen, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt ein digitales Gut und dafür kriege ich wieder, gibt mir wieder jemand seine Arbeitszeit, weil, ne?
Also Energie.
Energie, richtig. Und das aber mal ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, weil auch da habe ich eine gewisse Fluktuation in dem Wirkungsgrad so ein Stück weit, ne? Also, das ist, wenn man es von der Sache her betrachtet, wie gesagt, also ich glaube, da gibt es einfach mehrere Betrachtungsrichtungen. Das ist definitiv nicht falsch, wenn man jetzt ganz stumpf aber auf Thermodynamik guckt, dann natürlich nicht. Aber ja, doch, das würde ich tatsächlich trotzdem unterschreiben, dass digitale Energie ist. Und wie gesagt, dieses Wording gibt es auch, gab es ja jetzt vor Bitcoin schon, dass jemand dann gesagt hat, wir stecken die Energie eines Landes in die Aluminiumproduktion. Und da ist in dem Aluminium steckt jetzt die Energie, das ist ja auch thermodynamisch nicht richtig in dem Sinne.
Und wenn man sich das so jetzt überlegt, also es ist ja so, dass es eine maximale Menge gibt von 21 Millionen Stück. Und das heißt, dass dieser Speicher eigentlich auch jetzt nicht ein Loch ist. Also Bitcoin ist eigentlich auch ein Energiespeicher, aber im digitalen Raum. Also du kannst heute zum Beispiel Strom erzeugen. Und dann ist es so, dass du das verkaufst für Bitcoin. Und wenn die Wirtschaft sich in den nächsten 1000 Jahren ich jetzt nicht verbessert oder einfach schlechter, also es bleibt auch genau im gleich, heißt das, dass die Preise auch genau im gleich sind, sodass du keinen Verlust gemacht hast, wenn du diese Energie im digitalen Raum speicherst, wenn du dir dann davon irgendwann wieder Strom kaufst.
Also da ist tatsächlich auch viel Wahrheit drin, ne? In dem Ausdruck. Also da würden wir dem, ja, der Kritik definitiv nicht zustimmen. Stimmst du denn der Kritik zu, dass Bitcoin organisch ist und dass das total totaler Nonsens ist? Oder würdest du sagen, Bitcoin ist schon organisch?
Das ist ja sozusagen so die Aussage, dass Bitcoin lebt. Also da ist natürlich so, müssen wir uns erstmal angucken, was sind so die Eigenschaften oder die Merkmale, genau, halt die Merkmale von Leben, dass es sich ja fortpflanzt. Ich meine, wenn man sich so jetzt überlegt, es gibt halt Nodes und du von einer anderen Node die Blockchain bekommst und oder auch von mehreren Nodes das halt überprüfst und dass du das irgendwann jetzt wieder weitergibst.
Ja, und wenn du dich auch irgendwie gut anstellst, dann kannst du jemanden überzeugen, dass er auch wieder eine Note erstellt, ne?
Genau,
Einfach auch
genau.
da so ein bisschen.
Genau, dann zum Beispiel halt eben Reizbarkeit. Also bestes Beispiel war der Mining-Ban in China. Da war es so, dass die Miner aus dem Land geschmissen wurden und Bitcoin hat auf echte Umwelteinflüsse jetzt reagiert. Also halt die Miner mussten abschalten, mussten aus dem Land raus und dadurch ist die Hashrate halt auch gesunken. Und dann haben sie wieder die ganzen Mining-Maschinen halt angeschaltet. Die Hashrate ging wieder hoch und Bitcoin hat dann ganz automatisch mit der Schwierigkeitsanpassung auf diesen Umwelteinfluss jetzt reagiert. Dass halt in der Umwelt, also in der echten Welt, ist der Strom nicht benutzt worden.
Ich glaube, die Kritik geht auch so ein bisschen daher oder entsteht so ein bisschen dadurch, dass man vielleicht einem digitalen System nicht zumuten kann, dass es irgendwie organisch, weil biologisch irgendwie reagiert. Mhm. Ja, aber ja, wie Helper schon gesagt hat, also natürlich kann auch ein digitales System auf Umwelteinflüsse reagieren und quasi sich ausbreiten, also definitiv. Und da dann hat schon das Netzwerk auch viele Eigenschaften von Leben tatsächlich.
Ja, auch zum Beispiel im Wachstum. Also so, dass, ja, dass die Blockchain immer weiter steigt. Also jetzt in der Datenmenge, sodass halt alle 10 Minuten ungefähr 1 MB, vielleicht ein bisschen mehr, halt dazukommt. So, dass halt immer mehr Nodes jetzt hinzukommt, immer auch mehr halt Menschen, ja, auch benutzen Bitcoin. Also klar ist es natürlich alles so ein bisschen philosophisch und so, aber halt wenn man sich mal wirklich so jetzt überlegt, kann man halt schon so sagen, dass Bitcoin ein Lebewesen ist im digitalen Raum.
Ja, definitiv. Ja, aus wirklich vielen Aspekten. Also umso länger man darüber nachdenkt, umso mehr erkennt man darin. Ja, also doch, finde ich schon organisch, nicht im so ultrabiologischen Sinne, aber schon, dass so, dass natürlich auch ein Digital. Also ich glaube, man muss sich davon ein bisschen trennen, dass wenn nicht, weil es nicht biologisch ist, dass es trotzdem organisch sein kann.
Es ist halt die Frage, ist ein Computervirus Leben?
Genau.
Ist es so, dass er sich halt verbreitet? Ist es so, dass er sich halt teilt?
Ja.
Ist es so, dass er auf gewisse Sachen auch jetzt reagiert? Also das ist so,
ja.
Ist halt irgendwann wirklich so eine richtige Definitionsfrage. Ich denke mal, dass Bitcoin jetzt organisch ist oder lebt, ist so eher Richtung Philosophie dann schon.
Genau, ja, das ist übrigens interessant, weil der Tweetschreiber hat mir das geschickt oder verlinkt aufgrund von einem Tweet, den ich geschrieben habe, wo ich gesagt habe, Shitcoin ist Algorithmus und Bitcoin ist Organismus. Mhm. Und damit wollte ich halt auch zum Ausdruck bringen, dass durch diesen Netzwerkeffekt eben genau erst diese organischen, weil völlig freien und einfach, also ohne dass eine initiale Struktur sagt, da entsteht jetzt bitte Node, sondern dass ich wirklich einfach aus freien Stücken, wie irgendein Wachstum von etwas.
Oder wie so ein Pilz eigentlich.
Ja, wie ein Pilz, der sagt jetzt auch keiner, hier mach mal, sondern es breitet sich einfach ganz natürlich, ganz organisch aus. Und ja, das wollte ich damit eigentlich mit dem Tweet zum Ausdruck bringen, um da auch wieder, da wären wir wieder bei der anfänglichen Aussage quasi, dass Bitcoin halt kein Krypto ist, um das halt auch nochmal so zum Ausdruck zu bringen. Weil ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Es ist echt wichtig, dass wir diese Unterscheidung auch etwas in die breitere Masse tragen, dass es da Bitcoin gibt und dass es da Krypto, Altcoins, wie auch immer wir es nennen wollen, gibt. Ne? Mhm. Der nächste Punkt ist auch super spannend und da verstehe ich auch die Kritik ehrlich gesagt nicht, denn Bitcoin ist alternativlos, sagt quasi der Tweetschreiber, sagt, ja, das ist Quatsch, weil natürlich
es gibt doch
halt Alternativen, es gibt ja genug Altcoins.
Warum? Es gibt halt 20.000 Altcoins.
Warum? Genau. Warum ist es alternativlos? Das ist doch Quatsch, oder?
Naja, es gibt kein zweitbestes Projekt. Also es gibt kein Projekt, was so halt dezentral und so halt sicher ist wie halt Bitcoin. Und das muss man erstmal halt verstehen. Es ist zwar so, dass alle halt sagen, so dass wir eine Blockchain haben und die so, dass man die halt nicht verändern kann, weil es die Blockchain ist. Das ist aber Blödsinn. Wenn natürlich halt nur die Firma zum Beispiel, die dahinter steckt, auch die Nodes jetzt betreiben, wo die Blockchain halt drauf ist, dann ist es so, dass auch jetzt halt die Firma halt die Macht hat, das halt zu verändern.
Genau.
Ja.
Ja, und ja, das deswegen, also das ist ein bisschen schwierig und vor allem, wir können ja auch festhalten, und das kann man ja auch historisch sehen, dass sich Proof of Work, den wir jetzt hier einfach mal in unserer Annahme als sichersten Konsensalgorithmus nehmen und auch als dezentralsten mit großem Abstand, dass sich Proof of Work auf ein Projekt zentralisiert, aber nicht im schlechten Sinne, sondern nämlich auf Bitcoin. Ja. Und dass es da halt erstmal gar keine andere Möglichkeit gibt, einen weiteren Bitcoin 2 oder irgendwas wieder mit Proof of Work zu starten, weil ja der ganze Netzwerkeffekt schon im Bitcoin hängt.
Und weil Proof of Work, also die Sicherung mit Energie, ist natürlich am Anfang, wenn das Netzwerk startet, ist natürlich klar, es ist noch wenig Energie da, also zur Absicherung, ist es so, dass es sehr leicht attackiert werden kann. Und da würde es heute halt jetzt nochmal passieren, dass man jetzt ein Projekt halt startet und man nennt es Bitcoin, keine Ahnung, 2.0, dann hat das extrem wenig Energie und dadurch ist es so, dass man das sehr leicht attackieren kann, was man auch halt sieht. Viele Projekte, die weniger Energie verbrauchen, oder ich würde nicht sagen jetzt verbrauchen, sondern halt auch benutzen, als Bitcoin, die werden häufig attackiert. Also die bekommen einen 51% Angriff und Bitcoin hatte halt den Vorteil, dass 2009 ist es ja entstanden, dass ja niemand davon wusste, dass es existiert, genau, dass es funktioniert. Ja. Und ja, wir hatten eine einzige Chance gehabt, ein dezentrales Netzwerk mit Proof of Work zu erzeugen oder zu erstellen, ohne dass es in der Anfangszeit stirbt.
Ja.
Und ja.
Genau, ich finde auch, hier wird so ein bisschen der Netzwerkeffekt unterschätzt und auch diese, sagen wir mal, beinahe schon mythische Komponente von auch Satoshi. Satoshi ist dann gegangen und so weiter.
Ja.
Da könnte jetzt jemand auch sagen, ja, das, dann macht das der zweite Satoshi auch, aber das funktioniert nicht. Man kann jetzt, der Tweetschreiber ist ja sicherlich so auf der Grund von seinen Argumenten auch mehr in Krypto. Vielleicht kann man das auch mit irgendwelchen Krypto-Punks sagen, die halt super viel Kohle wert sind und wenn das welche nachmachen, ja toll, dann ändern die irgendein Attribut, aber die sind dann halt eben nicht so viel wert. Also das heißt, dass ein weiteres einfach nachmachen, das kriegt diesen Netzwerkeffekt nicht. Und es kriegt auch diese Aufmerksamkeit nicht, dieses Besondere, was vielleicht eben bei dem Initialen irgendwann die Leute abgeholt hat. Also ja, also ich glaube, da wird halt stark der Netzwerkeffekt unterschätzt, meines Erachtens nach. Und ja, von daher ist Bitcoin schon alternativlos, auch wenn alles andere so da draußen dir eigentlich was anderes suggestiert, dass die eben Altcoins heißen, dass es eben nicht klar getrennt wird und deswegen halt nochmal so diese Klarstellung, dass es wirklich, wir müssen das wirklich trennen, also das ist jetzt auch kein Hate gegen Altcoins, aber eine einfache Tatsache und gerade wenn man sich auch so Projekte und so anguckt, das ist einfach was anderes und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Also ich meine, wenn man sich uns das mal so jetzt überlegt, eine Blockchain ist eigentlich nur eine ineffiziente Datenbank. Die meisten Altcoins sind nicht halt dezentral. Also brauchst du auch eine Blockchain nicht. Also das macht halt null Sinn. Und wenn man sich dann zum Beispiel jetzt überlegt, das war vor allem 2017 halt der Fall, da war so dieses Narrativ, zum Beispiel Bitcoin ist extrem langsam. Das schafft ja nur 7 Transaktionen pro Sekunde. Wie soll das auch jemals auf der gesamten Welt benutzt werden? Und dann gab es halt, eben sehr, sehr viele Altcoins, die eine sehr, sehr hohe Transaktionsgeschwindigkeit hatten oder die sehr, sehr viele Transaktionen pro Sekunde halt hatten. Dann waren sie aber nicht halb dezentral. Das heißt, ja, du hattest natürlich jetzt einen halben Coin, wo du schnell was senden konntest, aber es ist halt nicht dezentral. Das heißt, du musst wieder irgendwem halt vertrauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt ist es zwar so, dass die haben Coins, dass das schnell können. Das heißt, es gibt ja etwas, was Bitcoin halt eben nicht kann. Aber da muss man jetzt überlegen, Bitcoin ist nicht Visa, sondern eine Abrechnungsebene. Also so, dass man alles, also alle Funktionen kann man auf Bitcoin aufbauen. Also bestes Beispiel ist halt Lightning, das Lightning Netzwerk, wo du Bitcoin, das ist so, dass du eine Transaktion im Hauptnetzwerk machst und wo du dann hunderttausende Transaktionen ganz schnell auch in halt Lightning machen kannst. Und so ist es so, dass Bitcoin jetzt plötzlich doch ganz schnell zum Versenden ist. Und es ist so, dass man alle Sachen halt oben drauf bauen kann, wie zum Beispiel halt im Taro, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Tokens oder irgendwelche Aktien vielleicht noch auf Bitcoin aufbaut. Ist halt nur die Frage, wie halt sinnvoll ist das?
Ja, gut.
Egal,
ja.
Aber es ist so, dass man halt alles, was irgendwie sinnvoll ist oder halt was man braucht, kann man auf Bitcoin halt aufbauen, weil Bitcoin die unterste Ebene ist. Und also die unterste Ebene, die langsamste Ebene und damit die halt sicherste Ebene.
Mhm. Ja, und ich glaube, man rennt auch immer jedem Narrativ nach, wenn man halt denkt, Bitcoin kann ja doch wieder ersetzt werden und so. Also wir haben es gibt auf einmal dieses unfassbar geile Erfindung oder Entdeckung oder wie auch immer, aber die gab es, die gibt es einmal, die rollt einmal über die ganze Gesellschaft drüber. Und dann haben wir es. Also es gibt dann nicht von wegen, oh, jetzt gibt's was Besseres, das wollen wir jetzt wieder aus. Das wird nicht funktionieren, das ist Quatsch.
Ja, wenn man sich das mal so jetzt überlegt, wenn man sagt, Bitcoin könnte ja halt MySpace werden, es gibt irgendwas Besseres. Hm. Da frage ich dich aber, ja, wie will man Bitcoin verbessern? Es ist so, dass es ein Netzwerk ist, wo noch nie irgendein 51% Angriff passiert ist. Mhm. Wo es eine absolute Knappheit gibt. Mhm. Also es ist ja so, dass es darunter halt nicht halt auch genau. nichts gibt. Ja. Also das ist ja schon fast alles halt ja perfekt, kann man halt so sagen.
Ja.
Also ja, wie wird's
genau.
Und dann ist es ja so, dann kommt der Netzwerkeffekt ins Spiel. Das heißt, dein Projekt muss halt 10-mal besser sein, damit sozusagen die ganzen Nutzer ja, auf genau. das neue Projekt halt springen.
Das kannst du halt knicken, ne?
Ja.
Also es werden dann vielleicht im Projekt kommen, die halt vereinzelte Teile ganz, ganz vereinzelt angehen, wie du gerade gesagt hast, Transaktionsgeschwindigkeit oder wir benutzen mehr Bits zum Hashen oder irgendwie was.
So, ja.
Keine Ahnung, ja, also irgendwas. Aber nun, das wird dieses 10-mal besser auf gar keinen Fall rechtfertigen. Und von daher, das ist echt wichtig. Also ich finde, dann macht es auch so irgendwie Klick, wenn man es auch mal akzeptiert, dass es da nicht das nächste und nein, IOTA wird Bitcoin nicht vom Thron schmeißen. Das wird nicht funktionieren. Und ne, oder auch alle anderen, aber bei IOTA weiß ich, dass das teilweise Träume sind, die da manchmal auch in Gruppen kommuniziert werden.
Ja, da wird der Netzwerkeffekt meistens
extrem
ignoriert. Selbst wenn es wirklich extrem. Besser wäre,
genau. Selbst unter dem Aspekt, dass wir wirklich mal spinnen und sagen, okay, man kann vielleicht ja gewisse Dinge nicht sehen, wenn sie noch nicht entdeckt, erfunden wurden oder wie auch immer. Keine Chance. Dieser Netzwerkeffekt ist unfassbar mächtig. Ich finde, das sieht man zum Beispiel an WhatsApp. Ne? Es nehmen so viele noch WhatsApp, obwohl es eigentlich auf ganz vielen Ebenen einfach nicht so gut ist wie die Konkurrenz.
Ja. Trotzdem benutzen es alle.
Genau. Mhm. Ja, und bei Bitcoin sagen wir aber, okay, guck dir die Teile an als Gesamtkomplex und dann erkennst du, dass es schon sehr, sehr, sehr strong ist und sehr, sehr, sehr gut. Ne? Und da wird keine Alternative kommen. Also da lehne ich mir aus dem Fenster und sage, das ist hundertprozentig.
Ja.
Ja. Das Letzte auf unserer Liste. Er hat gesagt, dass die Bitcoin-Jokes aus der BTC-Bubble, Bitcoin ist effizient. Und das wollte er damit zum Ausdruck bringen, das ist ja extrem ineffizient, deswegen Proof of Work. Also es geht hier um Proof of Work. Und
Energie, okay.
Genau, und sagt halt, ja, das ist doch nicht effizient, wo ist denn das effizient?
Tja, also das ist, da muss man wirklich auf die unterste Ebene gehen, also auf die fundamentalste Ebene. Und zwar, was ist halt Sicherheit auf der untersten Ebene? Das ist Energie. Angenommen, du hast einen Bunker oder einen Schuppen und du hast da irgendwas Wertvolles drin. Oder andersrum. Du hast irgendwas Wertvolles, also was machst du? Du baust irgendwas drum. Also zum Beispiel halt jetzt einen Schuppen, also halt eine Holzwand. Du
willst schützen, dass keiner rankommt.
Genau, und es ist ja so, dass sozusagen in dem Holz Energie drin ist. Und wenn du halt das wertvolle Ding dir holen willst oder halt haben möchtest, dann musst du erstmal Energie aufbringen, um diese Wand halt aufzusägen und dann das Ding rauszuholen. Das heißt, du musst Energie halt aufbringen. Mhm. Jetzt ist natürlich so die Aussage, ja, Proof of Stake verbraucht ja viel, viel weniger Energie und und schafft genau dieselbe Sicherheit.
Das ist damit so wahrscheinlich so ein bisschen gemein, ne? So,
genau das, ja.
Das ist effizient, so.
Oder,
gibt
oder,
auch andere Konsens.
Oder auch ja, zu dem Vergleich mit dem Fiat-Geld. Also ich meine, so eine Kartenzahlung ist so, dass es deutlich weniger Energie verbraucht.
Ja. Ja.
Als ein Bitcoin zum Beispiel.
Naja.
Aber das ist eine falsche Metrik. Also das ist so, dass man das falsch betrachtet. Weil erstens, eine Kartenzahlung, das ist ja dann ein Visa. Mhm. Das heißt, das darfst du nicht mit Bitcoin On-Chain halt vergleichen,
ja.
Sondern musst du mit halt Lightning erstmal halt vergleichen. Wo eine On-Chain-Transaktion hunderttausende Transaktionen oder auch Millionen Transaktionen sein können.
Ja.
So, und dann ist es so, wo wird eigentlich die meiste Energie zur Sicherung benutzt? Bei einem Fiat-Geld, also bei dem Dollar zum Beispiel. Und das ist ganz klar mit einem Waffen, also mit dem Militär. Also wenn es ist so, dass einmal mit Waffengewalt Länder zum Beispiel jetzt bedroht werden, dass sie den keinen Dollar benutzen. Oder bestes Beispiel, ich glaube, das war Irak. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, falls es ein anderes Land ist, so dass ich das einfach einfach schreibe. Da war es so, halt, dass halt dieses Land wollte Öl nicht mehr in einem Dollar benutzen oder halt verkaufen, sondern wollte Euro haben. Und das ist natürlich so, dass dadurch der Währungseinflussgebiet der USA plötzlich sinkt, sie weniger Einfluss haben und dass sie da halt einmarschiert sind. Das heißt, um dieses Geld dazu zu sichern, damit die Leute das benutzen für halt Zahlungen. Und eigentlich muss man die ganzen Waffen und auch das ganze jetzt Militär müsste man eigentlich in die Rechnung halt reinrechnen. Ja. Und dann ist es eigentlich so, dass der Bitcoin eigentlich extrem effizient ist.
Extrem effizient, ja. Ja, das stimmt. Ich finde die Aussage, sie ist halt auch ein bisschen unwissenschaftlich. Es ist so wie die Frage, ist jemand groß oder klein? Du bist ja immer nur größer als oder kleiner als etwas oder so. Und man musste das so ein bisschen dann halt in ein richtiges Verhältnis setzen. Und wenn man aus der... Ich meine, ganz ehrlich, guck mal, ich möchte das sicherste Netzwerk der Welt schaffen, was als letztes Geld fungiert. Ja, ganz ehrlich, dann ist es doch okay, dass das Netzwerk für diesen Konsensalgorithmus diesen Stromverbrauch, da ist ja auch immer sehr falsch mit diesen ganzen Ländervergleich und so. Ich meine,
mit den Waschmaschinen,
ja, oder
auch mit den Wäschetrocknern.
Mit den Wäschetrocknern, genau, ja. Die, glaube ich, doppelt so viel in den USA, doppelt so viel Strom sogar fast fressen oder so. Ne?
Als Bitcoin oder
so. Ja, dieses ganze Netzwerk. Also es ist, also wenn man sich sowas jetzt mit so einem Vergleich, dann klingt es schon nicht mehr so krass. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist super wichtig zu sagen, okay, Effizienz in Bezug auf was.
Wenn man sich so überlegt, also die unterste Ebene von Sicherheit ist Energie. Das heißt, das Effizienteste, um Sicherheit zu erzeugen, ist auch Energie zu benutzen. Und wenn du da oben, also wenn du irgendwelche anderen Sachen benutzt, als solche Proof of Stake oder wie bei dem Fiat-Geld, das Militär, ist es ja so, dass ja da inzwischen sehr viele Reibungspunkte sind, beziehungsweise auch jetzt ja Verlustpunkte. Das heißt, das ist so, dass der Wirkungsgrad der einzelnen Ebenen, ja, keine Ahnung, sagen 90% ist. Mhm. Aber wenn du davon, keine Ahnung, 5 verschiedene Ebenen hast, ist natürlich klar, dass dann der Wirkungsgrad extrem sinkt und man deutlich mehr Energie halt zur Heimsicherung aufbringen muss. Und wenn man sich jetzt so jetzt überlegt, wir haben jetzt einen Bunker zum Beispiel, der ist ja fix. Das heißt, sagen wir mal, keine Ahnung, sagen wir, wir haben da jetzt dreimal Gold drin, sagen wir einfach nur so dreimal Gold und haben jetzt einen Bunker mit einer Bunkerwand. So, wenn du jetzt 5 Gold da reinlegst, ist es ja so, dass das Gold jetzt nicht sicherer geworden ist. Mhm. Die Bunkerwand ist ja immer noch halt gleich geblieben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man das gesamte Vermögen in einen Bunker halt reinlegt, aber die Sicherheit gar nicht steigt, weil die Bunkerwand ja nicht halt dicker wird, ist natürlich das vom Effizienzgrad eigentlich halt nicht gut, weil richtig, natürlich ja, die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass oder es ist so, dass halt der Anreiz immer weiter steigt, ja, dass man die Bunkerwand Schrott macht oder halt aufsägt, keine Ahnung, aufbohrt und sich das halt alles holt. Mhm. Und bei einem Bitcoin ist es halt so, es wird nur so viel Energie zur Sicherung aufgewendet, ja, wie viel Bitcoin gerade wert ist. Mhm. Wenn nämlich Bitcoin im Preis steigt, ist es so, dass die Miner so dass die zwar immer noch dieselbe Menge an Bitcoin kriegen, aber halt dafür sich mehr kaufen können, weil jetzt der Preis in den letzten, keine Ahnung, 3 Wochen plötzlich halt auch gestiegen ist.
Ja.
Bitcoin ist jetzt wertvoller, dadurch ist es so, dass die Miner einen höheren Anreiz haben, mehr Energie halt auch zu liefern und dadurch das Netzwerk wieder sicherer zu machen, auch weil jetzt jemand nochmal mehr Energie aufbringen muss, um 51% der Hashrate halt zu kriegen. Dadurch ist es so, dass halt auch Bitcoin wirklich nur so viel Energie zur Sicherung verwendet, wie es gerade ein Wert ist. Würde es auf Null fallen, ist es so, dass sozusagen die Miner wieder halt rausgehen.
Mhm. Richtig, ja, definitiv. Und ich glaube, wenn jetzt der Tweet-Schreiber das sieht, denkt er sich, naja, aber Proof of Stake. Und ich will jetzt gar nicht diese Debatte aufmachen, aber was ja auf jeden Fall Fakt ist, was man sich mal angucken muss, ist, dass Proof of Stake ja Fiat ist eigentlich. Und dass Bitcoin ja ein Angriff im natürlich gut gemeinten Sinne, aber ein Angriff auf Fiat ist. Das heißt, es wäre eigentlich auch sehr unnütz zu sagen, ja, Proof of Stake ist da in irgendeiner Form eine Alternative, weil Proof of Stake halt eben ja so sehr, sehr viele Gleichnisse zum Fiat-System hat und halt eben Bitcoin da ja der Gegenpol ja eigentlich sein will und wir da auf jeden Fall.
Ja, wenn man sich so das jetzt überlegt, also Proof of Stake, so dass sich das langfristig zentralisiert. Das Problem ist, dass sozusagen jetzt ist es so, dass die Kontrolle des Netzwerks nur in wenigen Händen halt liegt. Das heißt, jetzt musst du diese Menschen halt doch beschützen mit Waffen. Und was sind Waffen? Energie. Warum benutzt man nicht zur Sicherung auch nicht gleich Energie?
Ja.
Das ist das,
ja,
und was ich meine, dass ja. Das auf einer höheren Ebene ist. Das heißt, es gibt auch mit dem Reibungspunkte und dadurch ist es ineffizienter als Proof of Work, weil es die unterste Ebene benutzt, die man überhaupt
ja.
auch verwenden kann.
Ja, von daher doch in Bezug auf Sicherheit ist es sehr effizient. Ne? Und auch in Bezug auf Transaktionsgeschwindigkeit und so, aber da muss man dann halt wieder sagen, okay, es ist halt eben ein sicherer Basis. Also man will erstmal diese harte, sichere Basislayer sein.
Das ist eine Abrechnungsebene und alles
genau,
andere
können wir oben drauf bauen. Und von daher doch ist es dann auch in sowas wie Transaktionsgeschwindigkeit tatsächlich auch wieder effizient. Ja, das waren unsere 8 Punkte. Also wir haben es extra mal versucht, jetzt nicht so biased zu sagen, ne? Deswegen auch die Sache mit den fünften Element, da finden wir jetzt keinen Bezug zu, aber wie gesagt, wenn ihr da was habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur dir zu danken, war sehr gemütlich hier.
War echt cool, genau.
Und genau, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert und dir gebührt das letzte Wort, Helber, wenn du noch was sagen möchtest.
Ja, also wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, dann ist es so, dass man erstmal hört, dass Bitcoin ineffizient ist, dass es extrem viel Strom verbraucht. Gut, das ist richtig, aber sozusagen, dass Bitcoin umweltschädlich ist, dass Bitcoin halt zu langsam ist. Wenn man sich erstmal richtig tief mit den einzelnen Themen befasst, also nicht nur die Informatik, dann wirst du Bitcoin halt nicht verstehen, auch nicht nur die Physik wirst du auch nicht Bitcoin verstehen, sondern du musst die ganzen Bereiche oder die einzelnen Themen musst du verstehen und auch miteinander halt auch verbinden, damit du sozusagen erstmal verstehst, warum Bitcoin erstmal so viel Energie verbraucht, warum muss für Bitcoin halt so langsam sein und genau. Wow. Deswegen wirklich am besten sich halt alles anschauen, um Bitcoin zu verstehen.
Genau, und deswegen müsste man sich solche Aussagen auch aus allen Bereichen angucken und da nehme ich mich nicht aus, dann trifft man vielleicht manchmal auch so ein bisschen sehr radikale Aussagen, aber im Endeffekt gehört das auch so ein Stück weit auch dazu, um dann eben vielleicht auch so ein bisschen Augen öffnen zu wirken für den einen oder anderen. Ne? Also finde ich dann auch irgendwie eine legitime Form, sofern man sich dann hinsetzt und es nochmal genau vielleicht erläutert oder so, was man da jetzt gemeint hat. Aber so ein Tweet ist auch einfach manchmal ein bisschen krass, ein bisschen, ne? Der will einfach auch mal anstoßen. Von daher. Ja, genau. Also, wie gesagt, vielen herzlichen Dank und bis ganz bald. Tschüssi.